Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 62 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
NDR 2 Spezial mit Julia Faltermeier. Holprige Wahl. Wie beschädigt ist der neue Kanzler?
Da war es mucksmäuschenstill. Am Dienstag im Bundestag, als Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bekannt gegeben hat, Merz scheitert im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler. Im zweiten hat er es dann geschafft, aber der kollektive Schock, der war von den meisten Gesichtern deutlich abzulesen. Im zweiten Anlauf hat es geklappt, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was bedeuten diese Anlaufschwierigkeiten jetzt für seine Kanzlerschaft und worauf kommt es für seine frisch gebackene Koalition jetzt an? Darum geht's heute in unserem NDR 2 Spezial. Mit dabei ist meine Kollegin aus Berlin, die ARD-Korrespondentin Sarah Beham und die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Und ich bin Julia Faltermeier und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Sarah, dein erster Gedanke, als klar war, Merz schafft's nicht im ersten Wahlgang.
Boah, das gibt's doch nicht. Was passiert denn hier noch alles in Berlin? Also, das war tatsächlich mein erster Gedanke. Und ich war erstmal fassungslos. Damit hat keiner gerechnet. Und du musst dir das so vorstellen, ich bin gleich in der Früh zum Schloss Bellevue geradelt. Es ist ja der Amtssitz des Bundespräsidenten. Und von dem sollte Friedrich Merz ja schon am Vormittag ganz offiziell zum Bundeskanzler ernannt werden. Ich war also vor Ort. Wir stehen alle noch vorm Schloss. Viele, viele Journalisten und ich weiß noch, wir werden da gerade vorbereitet und ich bekomme schon die ersten Nachrichten und Infos aufs Handy.
Oh je.
Exakt, genau, oh je, das habe ich mir auch gedacht. So, die Mehrheit wackelt, es ist nicht sicher. Und dann sind nach und nach mehr Infos eingetrudelt und ich gehe noch zu einem der Sprecher vom Bundespräsidenten hin, nehme ihn zur Seite und frage, was wäre denn, wenn Merz keine Mehrheit jetzt bekommt? Und der Sprecher, also der hat mich wirklich total überrascht angeschaut. Dann kam nur noch von ihm raus, warum haben Sie da eine Info oder wie?
Oh Gott.
Ich will mich da so ein bisschen rausmanövrieren und sage nur, naja, für den Fall der Fälle, man muss doch vorbereitet sein. Und dann war es klar, Merz schafft es im ersten Durchgang nicht. Und das war ein Schockmoment.
Frau Reuschenbach, Sie haben das Ganze als Wissenschaftlerin beobachtet. Wissen Sie noch, was Ihnen zuerst durch den Kopf gegangen ist, als Sie diese Eilmeldung mitbekommen haben?
Naja, ich glaube, das hat mit Wissenschaftlerin sein dann auch erstmal wenig zu tun im ersten Moment, sondern man denkt natürlich auch das, was Frau Beham gerade beschrieben hat, nämlich oh shit. Also das ist nichts, was man erwartet. Aber in der Tat, wir hatten in den letzten Wochen vielfach ja schon darüber diskutiert, wie sicher tatsächlich der Rückhalt in den Fraktionen ist. Und ich würde sagen, es war doch ein bisschen durchgeklungen, dass es nicht ganz so einfach werden würde. Das hat viel mit den letzten Wochen zu tun, mit dem Wahlkampf, der Abstimmung mit der AfD und anderen Dingen. Und ich war vor allem dann überrascht darüber, dass es offensichtlich keine Akteure gab, weder auf Seiten der Fraktionen noch auf Seiten der Bundestagsverwaltung, die wirklich ernsthaft dieses Szenario im Vorfeld so durchgespielt haben, dass man dann sehr schnell und klar hätte wissen können, okay, wie geht's jetzt weiter? Sondern im Gegenteil, wir haben so 5 Stunden einer, ich sag mal, zumindest Unsicherheitsphase erlebt, in der dann lange nicht klar war, ist das dann ein neuer Tagesordnungspunkt? Braucht man eine Zweidrittelmehrheit? Wie geht das jetzt? Ab wann dürften wir wieder den nächsten Wahlgang ansetzen? Und das hat mich doch sehr irritiert.
Ja, und dieses Szenario, auf das sich, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, offensichtlich doch nicht so alle richtig eingestellt haben, das ist dann eingetreten, es gab Abweichler. Was kann denn die Motivation dahinter gewesen sein? Es wird spekuliert, war es eine Quittung, war es ein Denkzettel oder ein Akt gegen die Koalition? Was denken Sie, Frau Reuschenbach?
Ach, ich würde sagen, wahrscheinlich ist da von allem was Wahres drin. Ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich sowohl Frust in den eigenen Reihen, Menschen, die gerade mit Blick auf das neue Sondervermögen und die Aussetzung der Schuldenbremse sich ärgern über das, was Friedrich Merz da mal eben, könnte man ja sagen, nach der Bundestagswahl an Wahlversprechen abgeräumt hat. Dann gibt es natürlich in der SPD viele Befürchtungen, zu diesen migrationspolitischen Vorschlägen, aber auch nachdem der jetzt neue CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn dafür plädiert hatte, AfD-Ausschussvorsitzende zu wählen, gab es in der SPD große Befürchtungen mit Blick auf die Frage, wie hält es denn jetzt die Union nun wirklich mit der AfD? Und dann darf man nicht vergessen, in diesen Stimmen können auch Stimmen enthalten sein, die erstmal mit Friedrich Merz gar nicht so viel zu tun haben, sondern unter Umständen zum Beispiel SPD-intern auch mit Lars Klingbeil, der ja, obwohl er für den Wahlkampf maßgeblich mitverantwortlich war, jetzt nicht unbedingt nach außen gezeigt hat, dass er viel Verantwortung dafür übernehmen will, für diese Wahlschlappe, sondern eher sich selbst jetzt in größeren und wichtigeren Ämtern sieht. Und da kann es natürlich auch Leute geben in der SPD-Fraktion, die sagen, das ist uns ein bisschen zu einfach. Und da verpassen wir eben diesen sogenannten Denkzettel dieser neuen Koalition. Und insofern tragen beide, also sowohl Friedrich Merz, aber eben auch der Koalitionspartner und damit Lars Klingbeil, meines Erachtens diesen Makel jetzt auch erstmal mit sich.
Wenn sich die mutmaßlich eigenen Leute gegen einstellen, dann kann das ganz schön wehtun. Als am Dienstag im ersten Durchgang zum einen klar war, Merz ist nicht zum neuen Bundeskanzler gewählt, und zum anderen stand dann auch fest, da müssen Abweichler aus den eigenen Reihen, also der eigenen Koalition, gegen ihn gestimmt haben, da war der Schock groß. Die Eilmeldungen haben das Internet geflutet. Der CDU-Politiker Wadephul, unser neuer Außenminister, der hat das Ganze aber eher gelassen genommen.
Also ich finde das sehr, sehr ärgerlich. Aber in einer parlamentarischen Demokratie, in einem freiheitlichen Land, gehört das leider zu den Szenarien, auf die man sich einstellen muss. Und das kann man alles bewältigen.
Ganz anders hat sich die SPD-Politikerin Manuela Schwesig positioniert.
Ich war sehr entsetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Abweichler gibt. Und wir Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten warten ja jetzt auch auf eine stabile, verlässliche Bundesregierung, und dann so ein Ergebnis in so einer Zeit nicht die Verantwortung zu zeigen, die es dann braucht, das hat mich schon sehr enttäuscht.
Die Koalitionsparteien zeigten sich also auch ein bisschen uneinig, und so vom Rande aus zugeschaut hat die Opposition, also Linke, Grüne und die AfD. Und im Wahlkampf, da hat Friedrich Merz ja vor allem auf die Grünen immer wieder ordentlich verbal draufgehauen. Ich habe den Grünen-Vorsitzenden Felix Banaschak gefragt, was ihm denn durch den Kopf ging nach dem ersten Wahlgang. War da auch ein bisschen Genugtuung?
Nein, Genugtuung nicht, weil dafür die Lage zu ernst war. Und wenn es jetzt in einem zweiten Wahlgang dann auch keine Mehrheit für Friedrich Merz gegeben hätte, dann hätte dieses Land erstmal keine Regierung gehabt. Zumindest keine, wie sie gewählt wurde. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden da auch entsprechend konstruktiv mit umgehen. Wir werden Friedrich Merz nicht wählen, aber wir ermöglichen, dass sehr schnell dieser Zustand, der die Börsenkurse hat in den Keller krachen lassen, viel Unsicherheit erzeugt hat, beendet werden kann.
Sie waren auch den ganzen Tag am Dienstag im Bundestag. Ab wann wussten Sie das denn, dass da was schiefgehen könnte? Gab es vielleicht vor der Verkündung des ersten Ergebnisses auch schon Gemunkel auf den Fluren?
Ja, das Gemunkel war da. Man hat ja auch gesehen, dass die Bundestagspräsidentin mit den parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zusammenstand. Und das ist ein Hinweis darauf, dass eine unerwartete Situation eingetreten ist. Das Schockierende ist ja eigentlich, dass darauf offensichtlich in der jetzt neuen Regierungskoalition niemand vorbereitet war. Und dass dann erstmal die Verantwortlichen den Blick in die Geschäftsordnung werfen und sich fragen, was können wir jetzt tun? Das war auch wiederum kein Zeichen dafür, dass die vorbereitet sind, jetzt tatsächlich Regierungsverantwortung zu übernehmen.
Unser neuer Außenminister, der CDU-Politiker Wadephul, der hat kurz danach gesagt, naja, sowas gehört einfach eben auch dazu. Und die SPD-Politikerin Manuela Schwesig, die hat es als unverantwortlich bezeichnet. Das war schon wesentlich drastischer. Was ist denn Ihre Meinung dazu? War das jetzt berechtigt, dieser Denkzettel?
Nein, es ist einfach der falsche Zeitpunkt, seine Unzufriedenheit auszudrücken. So wie wir bis zum 23. Februar für andere Mehrheiten gekämpft haben und jetzt aber als gute Demokraten dann auch den Weg für eine neue Regierung freigemacht haben, so wäre es auch richtig gewesen, wenn ein Koalitionsvertrag verabredet ist, dann eben auch den Kanzler zu stützen, den man gemeinsam ins Amt bringt, weil ja eine gemeinsame Regierung entsteht. Also wenn man ein Problem mit Friedrich Merz, mit Lars Klingbeil hat, dann findet man sicherlich in den nächsten Jahren viele Wege, ihnen das auszudrücken. Das war aus meiner Sicht der falsche in einer Situation, wo Deutschland Stabilität braucht und Orientierung braucht. Und es war ja offensichtlich, dass bei uns eher betretene Gesichter zu sehen waren. Also bei der demokratischen Opposition, selbst in der Linken, die jetzt Friedrich Merz besonders wenig nahestehen, war eher Irritation zu sehen. Die Einzigen, die sich an dem Tag in der Situation gefreut haben, waren die Rechtsextremen in der AfD. Da muss man immer wissen, welches Spiel man mitspielt.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, bei Ihnen waren auch betretene Gesichter zu sehen. Im Interview mit Phoenix am Dienstag haben Sie gesagt, der friedliche Wechsel der Macht ist etwas, was Deutschland auszeichnet. Und als Demokraten sollten wir ein Interesse daran haben, dass dieser Zustand jetzt nicht verlängert wird. Und gleichzeitig, Sie haben es auch zu Beginn schon gesagt, haben die Grünen immer klargestellt, wir wählen auf keinen Fall Friedrich Merz. Zu den Demokraten gehören Sie aber ja auch. Warum haben Sie nicht gesagt, Stichwort konstruktiv, kommen wir unterstützen da jetzt?
Weil eine Regierung eine eigene Mehrheit braucht, wenn sie stabil regieren will. Das ist ja der Grund, warum zur Wahl eines Bundeskanzlers eine Kanzlermehrheit erforderlich ist, weil darüber ja geprüft wird im Prinzip, hat jemand die Mehrheit des Hauses hinter sich, um in den nächsten Jahren dann auch verlässlich Gesetze beispielsweise beschließen zu können. Aber man kann nicht sozusagen von einer Opposition verlangen, eine Regierung ins Amt zu bringen, der sie nicht angehört, davon ab. Ich meine, wie gesagt, als gute Demokraten akzeptieren wir und respektieren wir, dass sich neue Mehrheiten gefunden haben. Aber wir lehnen diesen Koalitionsvertrag ab und wir halten Friedrich Merz nicht für einen geeigneten Bundeskanzler.
Sagt der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak. Sarah Beham, du als Berlin-Korrespondentin und Julia Reuschenbach als Politikwissenschaftlerin, was denkt ihr? Wie ging es wohl Merz an diesem Dienstag und wie geht's ihm jetzt? Der ist ja nicht gerade für seine Demut bekannt, aber sowas trifft einen doch schon, oder?
Ja, dem dürften ordentlich die Knie geschlottert haben, ganz klar. Bei dem, ich will mal sagen, Kanzlerkrimi. Und natürlich war das ja auch ein Schockmoment für ihn nach dem ersten Wahldurchgang. Und man muss sich ja vorstellen, Kanzler zu werden, das war ja schon lange, lange sein Lebenstraum. Und der stand nun mal kurz vorm Platzen. Aber Julia, du hast es gesagt, ein Friedrich Merz ist nun mal auch ja Niederlagen erprobt. Der gibt nicht auf und ist da schon auch zäh. Und man sieht das auch jetzt, das fand ich dann doch bemerkenswert, wie es ihm jetzt geht. Zumindest macht er jetzt den Eindruck, dass es ihm gut geht. Ja, er zieht seinen Plan als Kanzler durch. Wie es aber drinnen bei ihm auch jetzt ausschaut, also das ist eine ganz andere Frage. Und ob er wirklich einfach so einen Haken dran setzen kann, also das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das wird ihn schon beschäftigen und auch müssen.
Ja, das ist eben die Frage mit dem Haken dran setzen. Diese Abweichler aus den eigenen Reihen, ist das ein Warnschuss fürs künftige Regieren, wenn wir mal in die Zukunft schauen? Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak hat vorhin gesagt, da sind Menschen einfach unzufrieden mit dieser Regierung. Und das war jetzt aber der absolut falsche Zeitpunkt, um sowas auszudrücken. Frau Reuschenbach, falscher Zeitpunkt? Ja, nein. Welche Konsequenzen wird der haben?
Also falscher Zeitpunkt ist natürlich relativ in der staatspolitischen Verantwortung, würde man sagen. Klar ist die Kanzlerwahl dafür denkbar ungeeignet. Andersherum ist sie natürlich ein enorm öffentlichkeitswirksames Ereignis. Also wann, wenn nicht da, würde man sozusagen für den eigenen Unmut Aufmerksamkeit bekommen. Ich würde einerseits davor warnen, jetzt zu sagen, diese 18 Leute werden jetzt auf Dauer ein Problem sein. Ich glaube, das kann man daraus nicht machen, zumal wir noch nie erfahren werden, wer es war. Aber was, glaube ich, das Signal sein muss für Friedrich Merz, für Lars Klingbeil, und vor allem auch für die beiden neuen Fraktionsvorsitzenden, dass offensichtlich diese Koalition zumindest nicht so viel Rückhalt hat, dass man mir nichts, dir nichts aus Sicht der Regierung erwarten kann, dass die Fraktionen die Regierungspolitik immer in Gänze unterstützen. Sondern es wird darauf ankommen, und das ist zumindest, glaube ich, für Friedrich Merz jetzt eine neue Herausforderung, weil in der Rolle war er bislang eben nicht, dass man sehr stark werben, sehr stark integrieren, Menschen mitnehmen, mit ihnen im Gespräch sein muss in den Fraktionen, um diese Mehrheit in den nächsten 4 Jahren für das Regierungshandeln zu sichern. Und das Ganze hat insofern nochmal eine besondere Dramatik, könnte man es vielleicht nennen, weil wir ja ohnehin die Situation haben, dass Friedrich Merz als Kanzler nicht mehr, also er hat zwar eine Mehrheit in seiner Koalition, aber er hat keine Zweidrittelmehrheit mehr in der politischen Mitte. Das heißt, für alle verfassungsändernden Entscheidungen im Parlament ist er ohnehin auf die Stimmen entweder der Linken oder der AfD mit angewiesen. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man da schon unter Druck ist, man auf keinen Fall riskieren darf, dass man auf der anderen Seite, also wenn es zumindest um die eigenen Parteien geht, riskieren kann, dass da die Mehrheiten nicht sicher stehen.
Welche Folgen hat das fürs künftige Regieren? Der AfD-Politiker Bernd Baumann hat dazu im Interview mit Phoenix am Wahldienstag Folgendes gesagt.
Das ist ein Signal. Merz ist beschädigt, was immer jetzt in Zukunft auch passiert. Ich kann nur noch mal sagen, ich hoffe, das waren Unionsabgeordnete, die noch bei Trost sind und wissen, das ist nicht der Weg in die Zukunft für die Union und auch nicht für Deutschland.
Ja, das ist nicht der Weg in die Zukunft, sagt Baumann. Politikerinnen und Politiker anderer Parteien waren da schon beschwichtigender. Aber eine Frage stellt sich da trotzdem auch noch. War das fürs Vertrauen in der Bevölkerung unbedingt so zuträglich? Wie nachhaltig ist dieser Schaden? Haben wir euch gefragt.
Ja, das schwächt ihn erstmal ganz stark. Das schwächt aus meiner Sicht so ein bisschen wieder diese etablierten Parteien, stärkt Ränder hier bei uns in der Gesellschaft. Und ich finde, das ist ein ganz trauriges Zeichen gewesen.
Das passt überhaupt nicht in die Zeit. Wir müssen sehen, dass wir unsere Wirtschaft und alles drumherum wieder in die Gänge bringen.
Es ist schon auch so, dass ich zumindest ein bisschen hellwach bin, dass ich so denke, es ist jetzt schon wichtig, dass alle jetzt doch nochmal überlegen, ich habe jetzt Verantwortung, der muss jetzt irgendwie auch gerecht werden.
Fehlt ein bisschen die Hoffnung nach irgendeiner Linie und irgendeiner Führung.
Frau Reuschenbach, wie sehr ist das Vertrauen jetzt angeknackst?
Ja, das ist schwierig. Die Forschung ist da natürlich nicht so schnell, dass wir da innerhalb von ein paar Tagen jetzt Daten zusammen hätten. Aber man kann zumindest vermuten, dass das, was Sie hier auch auf der Straße eingefangen haben an Stimmen, das ist, was sich unter Umständen auch repräsentativ niederschlägt. Also das vorherrscht, dass man sagt, das war riskant, das ist ein Schaden, das zahlt ein auf einen ja ohnehin seit Jahren zu beobachtenden Vertrauensverlust in Parteien, aber auch in politische Eliten, in die Arbeit von demokratischen Institutionen. Und ich glaube, was die Schwierigkeit ist, ist, dass wir ja eigentlich ganz klar festhalten müssen, es hat bei dieser Kanzlerwahl alles völlig nach Plan funktioniert. Also eigentlich müsste man sagen, die Demokratie und ihre Institutionen und ihre Regeln haben 1a geliefert und es gibt ja jetzt auch einen Bundeskanzler. Also an der Stelle müsste man eigentlich sagen, Haken dran. Aber was eben bleibt, ist in der Außenwirkung das, was wir gerade auch in einem Ton hören konnten, nämlich so dieses Gefühl von, haben die nicht begriffen, dass die Lage insgesamt wirklich ernst ist. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, Vertrauen herzustellen darüber, dass man sich nicht ohne Not in solche, ich sag mal so Fingerhackeleien oder so Scharmützel hineinbewegt, wie dieses Manöver jetzt bei der Wahl gezeigt hat, um damit auch ein Stück weit denen, die ohnehin die Demokratie verächtlich machen und die politische Eliten verachten, nicht noch sozusagen Wasser auf deren Mühlen zu geben.
Jetzt sind wir schon beim Lösungsweg. Sarah, was meinst du denn? Worauf kommt es für die neue Koalition an? Was muss sie beachten, um da Vertrauen zu halten?
Ja, sich erstmal auch nicht so unfassbar sicher sein über den eigenen Plan, den eigenen Weg, auf alles mal vorbereiten, Szenarien durchspielen und immer mindestens eben einen Plan B in der Tasche haben. Das rate ich auch der Regierung und sich auch nochmal die letzte Ampelzeit in Erinnerung rufen. Wenn keiner dem anderen etwas gönnt, wenn Dinge durchgestochen werden und man in der Koalition als Opposition auftritt, also als Gegner der eigenen Regierung, also dann wird es schwierig.
Denkst du, das könnte passieren mit Union und SPD?
Ich schließe mittlerweile gar nichts mehr aus. Es ist zu wünschen, dass das nicht passiert, aber ich wage auch keine Prognosen mehr, denn da werden Bewährungsproben kommen, externe Schocks und unvorhersehbare Dinge und dann muss das Fundament stehen und auf das wird es ankommen. Die neue Regierung, sie muss jetzt auch im Land auf eine Stimmung reagieren, die doch eher negativ war. Wir haben es jetzt in der Umfrage gehört, die sich dann doch geräuschlos was wünscht, so Stabilität auch. Und das wird die Aufgabe sein.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, Vertrauen aufbauen, sich auch Mehrheiten sichern. Wenn wir aber eine Regierung haben, die um Mehrheiten kämpfen muss, wie sehr spielt das dann letztendlich der AfD in die Karten? Welche Verantwortung haben denn dann da einzelne Abgeordnete aus der Koalition? Weil die Regierung besteht ja nun mal auch aus realen Menschen.
Die werden sich dieser Verantwortung jetzt vor allem nach diesem ersten Wahlgang von Friedrich Merz nochmal sehr bewusst sein. Das war schon auch so ein Warnschuss, ein Weckruf, auch an die Abgeordneten selbst, die vielleicht zuvor abgewichen sind. Und das, glaube ich, hat jetzt doch nochmal allen deutlich gemacht, ja, welche Verantwortung sie haben, diese Legislaturperiode, diese ja, 4 Jahre, die können entscheidend sein.
Wenn ich noch einen Gedanken ergänzen darf, dann der, dass ich glaube, dass es nicht nur um die Frage geht, dass man weniger streitet oder nicht so öffentlichkeitswirksam streitet. Ich glaube, dass viele Menschen durchaus nachvollziehen können, dass wenn sehr unterschiedliche Partner miteinander arbeiten, es auch immer kracht und man sich auch mal in die Haare kriegt und auch von mir aus mal vor einer Kamera oder einem Mikrofon. Aber dass die große entscheidende Frage eben ist, wenn es dann gelungen ist, in langen, intensiven, teils nächtelangen Sitzungen mal einen Kompromiss zu finden und eine Lösung zu finden, dass das dann eben auch halten muss. Und das ist dringend aber das, was wir für die Politik wieder mehr brauchen. Und da, glaube ich, hat die Koalition jetzt sie nennt sich ja eine Arbeitskoalition, und da hat sie wirklich einen echten Arbeitsauftrag.
Es ist eine Arbeitskoalition, die Friedrich Merz da angekündigt hat. Sprich, es soll ordentlich was passieren. Und da klang er im Wahlkampf ja schon so ein bisschen wie US-Präsident Trump, als er gesagt hat, ab Tag 1 gibt's deutliche Veränderungen. Worauf können wir uns da einstellen? Was ist vielleicht auch schon auf dem Weg? Stichwort Migrationspolitik. Oder was sollte Merz auch zuerst angehen?
Also ein Signal nach außen ist mit den Reisen von Merz ja schon mal gesetzt. Also schaut her, Deutschland hat jetzt eine stabile Regierung. Und du hast es angesprochen, heute telefoniert Merz auch mit Trump. Das passt wieder zu diesem außenpolitischen Fokus des neuen Kanzlers und knüpft ja auch gleich an die Prios der Regierung an, eben Wirtschaft, Stromsteuern runter, Bürokratie weg, all das. Und was jetzt ja tatsächlich schon auf dem Weg ist, seit gestern, seit Tag 1, ja, da ist Alexander Dobrindt noch nicht mal 24 Stunden in seinem neuen Amt als Bundesinnenminister, das zumindest selbst ja gesetzte Versprechen vom Wahlkampf um, und zwar einen härteren Migrationskurs. Heißt, seit gestern gibt's mehr Grenzkontrollen, längere Schichten, mehr Bundespolizisten an den Grenzen. Mit diesem Schritt verbunden sind jetzt unfassbar viele, viele offene Fragen, nicht nur für mich. Und das wird uns jetzt länger beschäftigen.
Frau Reuschenbach, Olaf Scholz, der war ja für seine Nüchternheit bekannt. Daraus ist dann irgendwann sogar das Adjektiv scholzig entstanden. Mhm. Was ist Ihre Einschätzung? Wird unser neuer Kanzler merzig? Und wenn ja, was können wir dann da erwarten?
Naja, es wäre doch verrückt, wenn er nicht merzig würde. Wir wünschen uns doch, dass Menschen authentisch sind. Also das ist so ein bisschen wie, ich nicht nachvollziehen konnte, dass Leute offensichtlich bisweilen erwartet hatten, dass wenn Olaf Scholz dann irgendwann Bundeskanzler ist, dass der das alles ablegt und da rhetorisch plötzlich, ich sag's mal sehr flapsig, eine Rampensau wird. Das hätte mich eher beunruhigt, will ich sagen. Also insofern erwarte ich, dass Friedrich Merz sich in Teilen natürlich treu bleiben wird in seinem Stil. Er kann sehr impulsiv sein, sehr emotional. Aber die Frage ist eben, verfängt der Stil? Und wir haben gerade die Migrationspolitik angesprochen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass eben diese Art aufzutreten auch verprellen kann. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da muss man schon aufpassen, dass das nicht sozusagen stilprägend wird für diese 4 Jahre. Und gleichzeitig muss er jetzt zeigen, dass er im Team arbeiten kann. Er hat jetzt ein ganzes Bundeskabinett, das er führt. Das ist eben auch eine spannende Frage mit Blick auf den Stil und die Tonalitäten, ob es ihm gelingt, auch eben diese Rolle als Teamplayer, als Führungsfigur einer solchen Kabinettsmannschaft jetzt einzunehmen.
Wir haben jetzt ganz viel über verschiedenste Szenarien gesprochen, die mehr oder weniger wahrscheinlich eintreten könnten. Friedrich Merz muss sich darauf einstellen, Teamplayer zu sein, haben Sie gesagt, Frau Reuschenbach. Was würdet ihr denn beide der neuen Regierung jetzt mit auf den Weg geben wollen?
Die Voraussicht zu haben, mit sehr viel Unvorhersehbarem zu rechnen, zum Beispiel auch im transatlantischen Verhältnis, nicht Politik zu machen im Sinne der Idee, die Dinge sind doch irgendwie immer gut gegangen, und sowohl den Anspruch zu haben, eine Bundesregierung für alle Menschen in Deutschland sein zu wollen, also auch für die Wählerschaften der anderen Parteien, aber eben auch integrativ zu wirken in die eigenen Fraktionen hinein, um diese von Frau haben beschriebene Stabilität dann tatsächlich auch ausstrahlen zu können.
Sarah, hast du noch konstruktive Worte für die künftige Regierung?
Ich schließe mich meiner Vorrednerin definitiv an. Und vielleicht noch der letzte Rat, was man ja jetzt auch bei der Wahl gesehen hat. Vielleicht sollte der ein oder andere den Mund nicht immer zu voll nehmen am Anfang, Hoffnungen wecken und dann doch enttäuschen oder selbst enttäuscht werden, wenn man dann auch auf andere angewiesen ist. Vielleicht nicht zu laut poltern, wenn man sie dann doch noch brauchen kann. Denn die Retourkutsche kommt vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und wenn man das vermeiden will, dann tun vielleicht ja leisere Töne doch auch gut.
Ein besänftigendes Schlusswort von meiner Kollegin Sarah Beham. Für uns bleibt jetzt erstmal spannend, wie merzig unser neuer Bundeskanzler dieses Land regieren wird und wo seine lebhafte Rhetorik vielleicht auch Schwung ins Ganze bringt. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei meinen Gästen und natürlich bei euch, dass ihr dabei wart.
NDR 2 Spezial.